Was ist deine Lieblingsfarbe? Und gibt es neben dieser Farbe noch andere? Wir haben beim ein oder anderen Argument hier echt geschmunzelt. Und vielleicht ist der ein oder andere heute Nachmittag echt froh, dass es Pommes gibt statt Spinat. Da können wir ja noch drüber lachen. Aber über Geschmäcker lässt sich ja auch wirklich streiten. Also jetzt stellt euch mal vor, wer hätte hier unterschiedliche Farben von gläubigen Christen da vorne gehabt. Die eine, die Charismatiker, die andere, Katholiker, Protestante, EC, CVJM und so weiter. Ob wir da nur schmunzeln würden, wenn Leute ihre Argumente bringen? Ob wir da jetzt schon in heiße Diskussionen wären? Ich sag's euch gleich, die heißen Eisen, über die mag ich heute nicht reden. Mir geht's nämlich nicht um die Unterschiedlichkeit, die trennt. Und mir geht's heute auch nicht darum, durch irgendwelche Beispiele, was man da so an unterschiedlicher Meinung haben kann, jetzt manche Leute schon so in ihr Denkspirale reinzubringen, dass sie nicht mehr hören, was ich denn eigentlich noch an Gedanken habe, die ich mit euch teilen möchte, zum Thema Einheit. Zum Thema, auf das sie alle eins seien. Drei Schritte möchte ich gehen mit euch in diesem Gottesdienst. Einmal erstmal die Unterschiedlichkeit noch wahrnehmen. Dann gucke, was ist denn eigentlich das, was uns wirklich verbindet? Und dann gucke, wie kriegen wir das denn irgendwie, und sei es nur ein erster kleiner Schritt hin, zu leben, was Jesus da betet, auf dass sie alle eins seien. Jeder hat einen Nachbarn oder sucht sich noch einen, entscheide ich in eine Richtung, dass immer zwei Leute zusammen sich mal kurz wahrnehmen. Vielleicht hast du deinen Nachbarn mitgebracht und kennst den gut. Vielleicht sitzt du heute neben jemand, den du noch nicht kennst, kann man sich mal noch kurz vorstellen. Und dann habt ihr 30 Sekunden Zeit und sagt mal alle Unterschiede, die euch aneinander augenscheinlich auffallen oder, wenn ihr euch besser kennt, auch Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sieht, aber die ihr wisst, was unterscheidet uns. Guckt mal kurz nach einem Nachbarn, mit wem macht er das? Und jetzt geht's los, 30 Sekunden Unterschiede. Stopp. Und jetzt 30 Sekunden Gemeinsamkeiten. Was haben wir gemeinsam? Stopp. Was habt ihr schneller gefunden? 10 Unterschiede oder 10 Gemeinsamkeiten? Wer hat schneller mehr Unterschiede gefunden? Mal ein Handzeichen kurz. Und wer hat schneller mehr Gemeinsamkeiten gefunden? Und die anderen wissen es nicht so genau, die haben nicht so genau mitgezählt. Was fällt dir schneller auf normalerweise? Wir sind ja laufend, egal wo wir unterwegs sind, sind wir am Leute scannen, angucken und in Schubladen stecken. Brauchen wir auch, weil guckt euch mal um, wir sind schon sehr viele. Und ich werde es heute nicht schaffen, mit jedem zu reden, geschweige denn mit jedem ein ausführliches Gespräch zu führen. Ich muss immer unterscheiden, auch für den Freundeskreis, auch welche Gruppe suche ich mir aus und so weiter. Und es hat natürlich auch eine Überlebensfunktion. Ich muss auch Freund und Feind unterscheiden können im Ernstfall. Wir müssen unterscheiden können. Und ja, Schubladendenken kann hilfreich sein am Anfang mal. Es sortiert, es schafft Ordnung, es schafft Struktur. Spannend ist, wie fest wir diese Schublade dann zuziehen und vielleicht noch zunageln und da bleibst du jetzt drin. Mein erster Eindruck von dir war nicht gut. Also bist du bei mir zeitlebens unten durch. Du kannst machen, was du willst. Mal Hand aufs Herz, ich frage nicht, wer das macht, aber wir können heute für uns selber einiges prüfen. Ich habe für mich während der Vorbereitung noch viel mehr geprüft. Wo sind wir schnell dabei? Leute, wirklich, es ist ja eine unglückliche Situation und er ist so. Es gibt natürlich und zum Glück auch das Positive. Auch das gilt. Die erste Begegnung, die war toll. Oder nur der erste Blick, es entscheidet sich in ein paar Sekunden, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Und der erste Blick und war sympathisch. Und dann muss man auch einiges tun, um aus dieser sympathischer Mensch-Schublade wieder rauszukommen. Und auch da haben wir manchmal falsch sortiert, weil nicht immer ist das drin, was augenscheinlich ich zum ersten Mal wahrnehme. Es ist spannend mit dieser Wahrnehmung. Wir brauchen sie, wir brauchen die Sortierung. Wir brauchen es, unterscheiden zu können, Unterschiede, Gemeinsamkeiten. Und da ist auch spannend, was für ein Typ bist du? Bist du jemand, der Unterschiede gerade eben attraktiv findet, also anziehend, also wert, sich mit diesen Menschen näher auseinanderzusetzen? Oder bist du jemand, der sagt, oh, Unterschiede, ich habe lieber so gleichdenkende, gleichtickende Menschen um mich rum, da fühle ich mich wohler. Und auch da gibt es nicht richtig oder falsch, da gibt es, wir ticken unterschiedlich. Wichtig ist, mich zu kennen. Wichtig ist natürlich auch immer mal wieder zu gucken, wie geht es mir denn mit dem so, wie ich bin? Und wird es mir vielleicht in irgendeiner Weise besser gehen, wenn ich mich mehr bewegen würde in die eine oder andere Richtung, wenn ich offener werden würde oder so? Gott hat uns ja so geschaffen, dass wir unterschiedlich sind. Das ist nochmal jetzt so relativ am Anfang nochmal drei Grundannahmen, die ich wichtig finde auch für heute, uns nochmal in Erinnerung zu rufen aus der Schöpfungsgeschichte. Gott hat uns einzigartig geschaffen, unverwechselbar. Und er sagt dann, und es ist gut so, Gott hat uns auf Gemeinschaft hingeschaffen, also so, dass einer allein nicht lebensfähig ist, merkt man schon bei den Babys, die brauchen Menschen, die sich um sie kümmern, sie versorgen, sie ins Leben rein begleiten. Ich brauche so viele Menschen, Leute, die Autos bauen können, dass ich hierher gekommen bin zu euch, sonst hätte ich heute echt früh loslaufen müssen zum Beispiel. Und auch dann hätte ich andere Menschen gebraucht, die mir Kleider nähen, die mir Schuhe machen und so weiter. Wir brauchen so viele Menschen, alleine könnte keiner von uns lang überleben. Und die Menschen, die wir brauchen, ja schon bei den Schuhen, bei den Autos und so weiter, das verbindet uns weltweit, Familie, Mensch. Und wir gehören dazu, sind ein Teil davon und haben Verbindung über ja zum Beispiel die Dinge, die wir anhaben, mit Menschen, denen werden wir nie begegnen, aber wir haben etwas mit ihnen zu tun. Gemeinschaft. Und das Dritte, Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und zwar alle gemeinsam. Und mit alle meine ich alle Menschen, die jemals leben werden. Jeder von uns Menschen repräsentiert Gott ein bisschen, so eine Facette, so ein kleines Puzzleteil. Und wir alle gemeinsam, wir repräsentieren dann Gott. Oder hier hat es einer versucht, so das Bild von, wie man sich Jesus vielleicht vorstellen könnte, mit ganz vielen Gesichtern darzustellen. Ich finde es ein sehr schönes Bild, ein schöner Vergleich für dieses. Und jeder von uns ist so ein Pixelchen von Gott. Das heißt, in jedem Menschen begegne ich Gott. In jedem Menschen offenbart Gott sich mir auf die eine oder auf die andere Weise. Gott ist ja auch Gemeinschaft in sich. Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei in eins. Wenn wir das zu Ende denken wollen, das sprengt ja unseren Verstand. Es ist schwierig, Gott in Schubladen zu stecken. Wir können gleichzeitig aber nur in Bildern von ihm reden und müssen immer im Hinterkopf haben, und jedes Bild hat so seine Grenzen. Wir können den Schöpfer nicht in Schubladen stecken, das kriegen wir nicht hin. Und obwohl wir es immer wieder so tun, als ginge es, können wir auch seine Geschöpfe nicht so einfach in Schubladen stecken. Zumindest nicht, wenn wir ihnen gerecht werden wollen. Und ich mag mit euch mal, jetzt seid ihr alle dabei, eingeladen, damit zu machen, ich stecke euch jetzt mal in Schubladen. Und zwar zuerst mal schön nach Altersgruppen sortiert. Wir fangen mal an, alle unter 20. Eure Box ist da hinten links. Ich bitte mal alle, die unter 20 sind, in die Box da hinten links zu machen. Da gibt es so schöne schwarze Begrenzungen. Das ist eure Box. Und dann bitte ich alle, zwischen 30 und 40 in die nächste Box zu gehen. Ach so, sorry. Also Mathematik war noch nie so meins. Passt ihr alle in eure Box so ungefähr? Wenn es euch zu eng wird, ihr dürft die Box auch ein bisschen sprengen. Also, danke Sascha. 20 bis 30 ist die nächste Box. Und dann haben wir, 20 bis 40, kannst du sagen? 20 bis 40, 20er Schritte. 40 bis 60 haben wir dann hier eine Box. Und dann 60 bis 80 und 80 bis 100. Sortiert euch mal bitte zu, wer immer das möchte und gut zu Fuß ist, und wer sagt, oh nee, geht nicht für mich, der darf auch gern sitzen bleiben. Jede Box, schaut euch mal um, ist irgendwie gefüllt. Manche ist übervoll, in der anderen hat es noch Platz. Das ist was, was euch verbindet. Mit den Menschen, die bei euch jetzt in dieser Box stehen, ungefähr das gleiche Alter. Ja, zwischen 0 und 20 sind die Unterschiede noch riesengroß. Die einen lernen, also die haben wir jetzt nicht da, die eher bei 0, die noch essen und trinken und so weiter lernen und reden. Die anderen schlagen sich schon mit zum Beispiel Mathe in der Schule rum oder sowas. Später verschwinden dann die Unterschiede zwischen den Altern. Und es wird vielleicht nicht mehr so krass und manchmal merkt man es doch wieder arg. Aber was uns verbindet, können ja auch solche Dinge sein, was wir mit ungefähr einer Altersgruppe an Erfahrungen teilen. Ja, manchen von uns sagt Charlie Chaplin sehr viel. Kennen alle SpongeBob? Also es gibt so, gestern hat eine Kollegin gesagt bei einer Fortbildung, naja, und dann lasse ich die Kinder Comicfiguren nennen, die sie mit den Menschen verbinden. Und dann hat sie gesagt, und wisst ihr was, ich bin so langsam in einem Alter, da kann ich mit den Namen, die die nennen, nichts mehr anfangen. Dann lasse ich es mir halt beschreiben. Ja? Also sowas verbindet uns. Filme, die wir gesehen haben, oder ja, es stehen hier einige, die nicht mit Handy groß geworden sind. Und andere kennen es schon gar nicht mehr anders. Und. Es ist leicht, Menschen in Schubladen zu stecken. Man braucht nur kurz mal sagen, wie die Sortierung ist. Und das sind dann die, die ähnlich alt sind wie wir und die, die in einer völlig anderen Zeit groß geworden sind. Das sind die, mit denen wir schon im Sandkasten gespielt haben und die, die neu zugezogen sind. Es sind die, die Arbeit haben und andere, die Arbeit suchen. Das sind die, die schon lange mit Gott per Du sind und andere, die sich immer noch fragen, wer ist dieser Gott eigentlich und gibt es den überhaupt? Das sind die, die in der Schule und am Arbeitsplatz gemobbt werden. Und das sind die, die in der Schule und am Arbeitsplatz andere mobben. Das sind die Selbstsicheren, die ewig Zweifelnden, die denen wir vertrauen und die, denen wir aus dem Weg gehen, die, mit denen wir viel gemeinsam haben und die anderen, mit denen wir gar nichts am Hut haben. Und ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen, um dann mal zu gucken. Jetzt habt ihr gerade ein Wir und wir können neue Wir bilden. Und diese neue Gruppe bitte ich dann, nach hier vorne zu kommen. Wer guckt denn alles gerne Serien? Die dürfen mal nach vorne kommen, bitte. Wow, haben wir jetzt eine große neue Gruppe. Ist gut, dass wir heute ein Fest feiern. Ihr könnt euch später vielleicht auch über das ein oder andere Thema nochmal unterhalten. Welche guckst du gern? Und man merkt manchmal plötzlich, ja, man hat Gemeinsamkeiten auch über Generationen hinweg. Und manchmal, da treffen sich ja dann wirklich auch vor dem Fernseher. Also ihr habt zum Beispiel Freunde, da wird Sonntagabends, Tatort geguckt, und zwar über Generationen hinweg. So, vielen Dank. Jetzt bitte ich alle nach vorne, die mal Klassenclown waren. Oder eben die gern ein Kasper sind oder diese Rolle zugeschrieben bekommen. Wie geht's euch jetzt? Die Klassenclowns, die sind hier, genau. Und sonst darf... Ah, da merken wir, ja, Sie dürfen dann gerne in die, Entschuldigung, ich habe einen Schritt vergessen, die anderen haben es automatisch gemacht, dann darf man wieder in seine Box zurück, oder Sie dürfen sich auch gerne auf Ihren Stuhl setzen, das ist völlig in Ordnung. Wie fühlt es sich jetzt für euch an, in so einer kleinen Gruppe hier vorne zu stehen, so ein kleines Wir?
Angenehmer.
Angenehmer als was? Als in der großen Gruppe?
Ja. Mhm. Mehr Platz.
Aha. Und das bringt mich auf meine nächste Frage. Wem ist denn alles nicht angenehm, vorne zu stehen und alle gucken auf mich? Wer steht nicht gerne vorne, sondern eigentlich lieber im Hintergrund? Der darf jetzt nach vorne kommen. Ja, dann dürft ihr nimmer. Dann dürft ihr zurück in eure Ausgangsbox. Also die, die rot anlaufen, die Nacht vorher nimmer schlafen, wenn man sagt, morgen stehst du da vorne auf der Bühne und machst bei einem Anspiel mit. Oder hältst eine Rede vor irgendwem. Referat vor der Klasse, solche Dinge. Und nehmt mal wahr, wie das jetzt gerade ist, bei unserem definierten vorne zu stehen. Gut ist, ihr steht nicht alleine vorne, aber manchmal ist das schon ganz schlimm. Ja? Denkt mal die anderen um euch rum weg und jetzt steht ihr da und ich sage, danke, dass du die Predigt weitermachst. Erzähl mal was aus deinem Leben. Ich möchte noch die nach vorne bitten, die wissen, dass ein Schraubenzieher eigentlich Schraubendreher heißt und mit dem auch gut und gerne umgehen können. Also alle irgendwie handwerklich begabten Leute. Und jetzt wird mir noch mal was deutlich, euch auch. Es stehen mehr Männer vorne als Frauen, aber es stehen auch Frauen vorne. Ja, auch da haben wir ja, auch da haben wir ja manchmal Schubladen und sagen, also ja, die Frauen, das sind die und die Männer, das sind die und so weiter. Und ich will mit einem jetzt noch abschließen. Ich bitte mal alle nach vorne, die gerne kochen. Und spannend auch hier, hättet ihr vielleicht gerade so diejenigen, die Mutter sind und oft zu Hause kochen, hättet ihr es gewusst, dass so viele junge Mädels hier vorne stehen, die gerne kochen? Hättet ihr es geahnt? Man hätte ja vorher mal auch eine Umfrage machen können. Oder auch, vielleicht läuft es im einen oder anderen Kopf ab, wenn ich frage, kommt mal nach vorne alle die, dann denkt man ja vielleicht schon, ah ja, da werden die oder jene vorne sein. Wir sind immer mal wieder auch überrascht, wer gehört denn zu meiner Gruppe dazu? Und jetzt bitte ich alle, die gerne essen, auf ihre Plätze.
Das ist aber einfach.
Das ist gut.
Falls irgendjemand nicht gern isst, bitte trotzdem hinsetzen. Jochen hat in der Zwischenzeit einen Maßstab aufgebaut. Hätte ich mal gefragt, nicht wer gerne kocht, sondern wer gut kocht? Wer hätte dann noch gewagt, sich hier nach vorne zu stellen? Was ist gut kochen? Sie haben es gegessen? Ist gut kochen? Du hast ein 5-Sterne-Restaurant und hast selber als Koch auch Sterne. Die Bude ist jeden Abend voll. Oder ist gut kochen, strahlendes Gesicht, wenn du sagst deinen Kindern, deinem Mann oder deiner Frau, was es gibt. Gut und richtig. Da holen wir doch ganz schnell die Messlatte raus. Und dann haben wir mal überlegen, ich dachte, ja, die Messlatte, die passt schon hier vorne neben eine Predigerin. Was ist eine gute Predigt? Was ist die Messlatte in meinem Kopf, wenn ich irgendwo was abliefern soll, zum Beispiel eine Predigt? Oder du, wenn du irgendwo was machen sollst, denkst du dann, boah, ja, meine Ansprüche sind da oben und die der anderen, die sind nur astronomisch, da reicht diese Messlatte gar nicht. Das werde ich doch nie erfüllen. Und dann fühlst du dich so klein. Und was machst du dann? Dann fängt man an zu zittern. Ja, Lena zittert auch. Der Jochen hat es gut festgemacht und ich halte es noch. Wir Menschen sind so gerne mit Messlatten unterwegs. Auch wenn es dann darum geht, wer darf denn zu unserer Gruppe gehören. Ja, nicht nur, wer gehört irgendwie zu einer Interessensgruppe und sortiert sich hier locker mal dazu. Sondern wer ist denn drin in deiner Gruppe? In deinem Freundeskreis, in deiner Gemeinde, in deiner Jugendgruppe, im Seniorenkreis, im Gebetskreis, im Kirchengemeinderat, CVM-Vorstand. Wer darf denn da mitmachen? Und was für Normen haben wir da zu erfüllen? Was für Normen haben Christen zu erfüllen? Was ist ein richtiger Christ? Darf ich da noch sonntags die Wäsche raushängen? Fenster putzen? Die heißen Eisen, habe ich gesagt, lasse ich drin. So, was machen wir jetzt mit unseren Normen, mit unseren Ansprüchen, mit unseren Vorstellungen, wie was zu sein hat, mit unseren Bewertungen? Die dienen nicht der Einheit. Jesus betet aber auf, dass sie alle eins seien. Wie kriegen wir es hin, in dieser Unterschiedlichkeit, Buntheit, Vielfalt, Einheit zu leben? Da können wir das mit der Messlatte knicken und die hier, die kann man wirklich knicken und zwar 3-4 Mal, dann passt sie auch ins Auto. Also beim Ausprobieren hat es funktioniert. Keine Angst, ihr hier vorne. Bei Jesus geht es ja nicht darum, kann jemand gut kochen und so weiter, ist jemand gut in Mathe. Da geht es ja darum, wenn wir Christen sind, dann gehört es darum, was macht es aus, dass ich zu Gott gehöre, dass ich zu Jesus gehöre? Und da stellen wir Menschen nun mal, wir sind super da drin, dass wir Regeln aufstellen, wer dazugehört und wer nicht und wann, ab wann man draußen ist. Und da habe ich schon viel Leid erlebt. Selber, Leid auch verursacht, Leid in Gemeinden erlebt. Und es gibt eins, was Gott sich da hat einfallen lassen, wo er unsere Maßstäbe wirklich buchstäblich durchkreuzt. Lena, kannst du mir nochmal so einen Streifen abmachen oder vielleicht auch zwei? Jesus selber, also der betet, damit sie alle eins sind. Und er betet es deshalb, weil er sagt, und wenn die es schaffen, meine Nachfolger, die sich als zu mir gehörig bezeichnen, wenn die es schaffen, eins zu sein, dann erkennt man in denen, in der Gemeinschaft mich und dann erkennt man Gott. Und weil er gewusst hat, dass wir die ganzen Gebote, die es im Alten Testament gibt, die kriegen wir eh nie eingehalten. Wir schaffen es ja nicht mal mit den 10. Jesus ist gestorben und am Kreuz mit seinen weit ausgebreiteten Armen, die auch einladen. Und sonst gehören alle dazu. Die Arme umspannen die Welt. Da hat er es durchkreuzt, dieses und du musst richtig sein, damit du dazugehörst. Lasst uns das weitertragen. Dazu gehört, wer zu Christus gehört. Und dann gilt nämlich nimmer ein Maßstab. Am Kreuz ist Jesus für unser Scheitern gestorben. Und er ist eben nicht nur gestorben. Jesus ist selber nicht gescheitert. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Die Liebe trägt den Sieg davon und die Liebe ist der Maßstab. So. So einfach. Wie leben wir das? Zum Glück gibt es noch ein paar Briefe, zum Beispiel den Kolosserbrief. Kolosser 3, 11 bis 17 wird uns die Miriam lesen und ich werde danach nicht alles mit euch durchsprechen, aber ein paar Gedanken, die mir sehr wichtig sind für, wie geht es denn ganz praktisch, Jesus, das mit dieser Gemeinschaft, mit dieser Einheit leben, da werde ich dann noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich gucke jetzt mal, was hier passiert, weil wenn wir es jetzt hier nach hinten lassen, dann braucht in der ersten Reihe keiner mehr Angst haben. So.
Dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem anderen Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus euch schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden und euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken.
Es ist übrigens schön, dass sich der Maßstab so gedreht hat. Wir sehen die Einteilung nimmer. Und genau darum geht's, ja? Die Maßstabseinteilung, die dürfen wir lassen. Da ist weder CVJM noch ECler, weder evangelischer noch Katholik, weder armer noch reicher, weder Schüler noch Lehrer, weder Berghausener noch Wöschbacher. Lasst uns nicht so tun. Ja, ja. Oh, die heiße Eise. Ich habe eins gefunden. Witzig, meistens lebe ich übrigens, egal wo ich bin, wenn ich auf Dörfern lebe, lebe ich immer in Dörfern, die zusammengebaut sind seit meiner Geburt. Und es ist überall spannend, egal wie diese Dorfkombination heißt. Lasst uns auch nicht so tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht zwischen Berghausenern und Wöschbachern und Elmedingern und Weilern und so. Ja? Natürlich, es gibt sie. Gott hat ja keinen Einheitsbrei geschaffen. Und wenn jeder anders ist, gibt es Unterschiede. Ist doch völlig logisch. Nur wir tun dann so, dass wir Unterschiede als Ausschlusskriterium benutzen. Zumindest da, wo die Unterschiede unangenehm werden. Und dann trennt Andersartigkeit plötzlich oder sie macht uns zu Feinden. Auch spannend, ich habe mir noch die Deutschlandkarte nochmal angeguckt und die prozentuale Verteilung der geflüchteten Menschen in Deutschland angeschaut, pro Bundesland oder Stadtstaat. Da gibt es Bundesländer, und das sind die nicht mehr ganz so neuen, das sind pro Bevölkerungsanteil sehr wenig fremde Menschen, also aus den Kriegsgebieten. Baden-Württemberg hat ungefähr 30%. Und es gibt eine Studie, die sagt, die Fremdenfeindlichkeit ist da höher, wo Menschen eben keine Fremden kennen, wo die Fremden fremd bleiben in der anderen Box. Da, wo ich Menschen kennenlerne, wo die Fremden ein Gesicht und einen Namen bekommen, wo ich ihr Essen geteilt habe, da sind die Unterschiede immer noch da. Aber ich muss sie nicht mehr nutzen, um andere von mir wegzuhalten und um sie anzufeinden. Und es hat ja alles einen Grund. Wo, egal, ob es mit Leuten aus dem Iran oder mit Leuten in der Familie, die anders sind, oder in der Gemeinde, immer steckt ja dahinter, wenn man ganz zurückguckt, auch noch hinter die Angst vor dem Fremden, einen Mangel erleben. Dass ich mich nicht genug geliebt fühle. Wenn ich genug Liebe in mir drin habe, kann ich andere lieben. Aber wenn ich selber zu wenig habe, was soll ich denn da geben? Und deshalb, und dann sind wir bei Vers 12, geht es ja auch darum, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Das ist das Allererste. Ich finde es so schön, wie er das aufbaut hier. Er sagt nämlich jetzt eben diese Unterschiede, die jetzt nimmer sind. Wie kriegen wir es hin, Einheit zu leben? Zurück zum Ursprung. Denk dran, wer du bist. Gottes geliebtes Kind, auserwählt. Du gehörst zu ihm, bist angenommen und anerkannt vom Schöpfer, deinem Vater. So, und das, was für dich gilt, gilt für alle anderen auch. Ist doch eine gute Grundlage zu sagen, ich bin geliebt, du bist geliebt, selbst wenn ich dich nicht lieben kann. Aber Gott liebt dich und da ist eine Verbindung. Manchmal ist gut, wenn das Kreuz zwischen uns steht, wenn meine Verbindung zum anderen über Jesus geht. Darum, sagt er, weil das so ist, sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Wom. Lauter Fachwörter, mit denen wir es schwer haben und zum Teil so uralt backende Wörter. Wer benutzt denn bitte in einem Schulaufsatz Güte? Bescheidenheit, Barmherzigkeit, Geduld haben wir eh nicht ganz so viel. Diese Worte sind Mangelware. Ich träume davon, dass der Tag kommt, dass diese Worte nimmer altbacken und ungebräuchlich sind, sondern dass wir sie leben. Wer die Liebe sich von Gott schenken lässt und eifersüchtig hütet, dem wird sie irgendwie abhanden kommen. Wer sich die Liebe von Gott schenken lässt und weitergibt, der wird staunen, wie viel mehr Liebe er am Ende hat. Das ist Reich Gottes Prinzip. Dann kommen wir nachher an einem anderen Punkt in dem Text auch nochmal dazu. Und jetzt dieses Große, was er da aufgebauscht hat, der Paulus, jetzt fängt er nochmal, nachdem er uns geschockt hat, fängt er ganz klein an. Vers 13, ertragt einander. Das ist so das Mindeste. Macht wenigstens das. Was heißt denn ertragen, erdulden? Lateinisch tolerare. Toleranz kommt auch davon. Und im Duden finde ich dafür Worte wie Duldsamkeit, Verständnis, Nachsicht, auch Großmut. Oder auch, habe ich in einem anderen Text gefunden, jemanden so sein lassen, wie er ist, wie sie ist. Dem anderen das Recht zugestehen, so zu sein, mit allen Ecken und Kanten, Stärken, Schwächen, Fehlern, Unvollkommenheit. Ich lasse dich so sein. Wie schwer ist denn das schon? Und gleichzeitig, hey, wenn jemand mich nicht so sein lässt, wie ich bin, wie weh tut es? Und wie sehr fordere ich das bei mir immer ein und fordere das Verständnis ein? Und dass ich zu meinem Recht komme und gesehen und gehört werde? Und wie schnell bin ich dabei, es anderen abzusprechen? Allein dieses Ertragen werden. Und in Gemeinschaften heißt es manchmal auch mittragen. Seid bereit, einander zu vergeben, ist die nächste Herausforderung. Und an der Stelle mag ich die Hoffnung für alle. War ein Grund, weshalb ich mich für diese Übersetzung entschieden habe. Da heißt, seid bereit. Das ist so gnädig. Selbst wenn ich es nicht 100% schaffe, wenn ich Jesus gesagt habe, okay, ich vergebe der. Und dann merke ich, ich sehe sie wieder und es kommt wieder dieser Groll in mir hoch und ich denke wieder verurteilende Dinge. Und ich merke, ich brauche es wieder und wieder und wieder, dass ich zu Jesus ans Kreuz gehe und ihm all das dahin lege. Dann weiß ich trotzdem, Jesus ist ja auf dem Weg mit. Er steht nicht da und sagt so, und wenn du das schaffst mit der Vergebung, dann kannst du wiederkommen. Und wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Das ist Menschendenken, ist die Hölle, um es mal deutlich zu sagen, was wir da manchmal miteinander machen. So, wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Und wenn du dich korrekt verhältst, bist du drin. Jesus macht es anders. Und es zählt schon die Bereitschaft, es zählt schon zu sagen, Gott, ich leide drunter und ich will es. Kannst du mir helfen, dass es irgendwann auch klappt? Und ich kann euch sagen, es kann klappen mit der Vergebung. Selbst wenn wir glauben, im Recht zu sein, das kommt dann danach, das ist die nächste Stufe. Fällt es dir auch so unendlich schwer, jemand anderen zu verzeihen, wenn du genau weißt und ich bin im Recht? Fühlt sich da Vergeben nicht als an wie eine Niederlage und der andere hat einen Erfolg gehabt? Ich bin gerade in einer Weiterbildung und da ging es auch darum, dass einer eine schwere Geschichte erzählt hat, was er mit seinem Vater erlebt hat. Und dann ging es darum, mit ihm einen Weg zu suchen, wie kann er das loswerden oder so in sein Leben integrieren, dass es keine Wunde mehr ist, die immer eitert. Und ich habe dann mal, es ist kein christlicher Kontext, aber auch Nichtchristen können mit dem Wort vergeben schon was anfangen. Ich habe das mal genannt. Wie wäre es, wenn du vergibst? Nee, das geht gar nicht. Das kann ich nicht machen. Der hat doch. Und da war ganz klar, seine Idee von vergeben ist, ich mache mich kleiner als der andere hat dann gesiegt, weil ich tue, als wäre nichts gewesen. Und wenn wir was Schlimmes erlebt haben, dann geht tun, als wäre nichts gewesen, nicht. Es muss anerkannt werden, dass was Schlimmes war. Aber das dem anderen nicht immer vorhalten, sondern es ans Kreuz bringen. Hoffentlich nutzen wir als Christen, die wir sagen, ich folge Jesus nach, diese Möglichkeit. Denn, und das Nächste, denn auch Christus hat euch vergeben. Und das ist, das eine geht nicht ohne das andere, das beten wir auch im Vater unser, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich kann Vergebung nur selber annehmen, wenn ich zum Kreuz komme und sage, und ich bin auch bereit zu vergeben. Wenn ich grollend meine Fäuste ball, da kannst du mir nichts schenken. Da kann ich nichts in Empfang nehmen. Und so ist mit dem Herzen auch. Wenn ich mein Herz hart mache, dann kann Gott da keine Liebe reingeben und keinen Frieden. Und wenn ich dem anderen Liebe und Frieden vorenthalten möchte, weil ich denke, ich hätte da die Macht drüber und sage, dem vergebe ich nicht, dann mache ich mein Herz hart und kann keine Liebe empfangen. Und ich glaube, dass dieses Thema das Schwierigste für uns Christen ist und eigentlich das Leichteste für uns sein sollte. Weil wenn jemand eine Chance hat, die schlimmen Dinge loszuwerden, und zwar nicht in dem Sinne, als wäre nie was gewesen, sondern in dem Sinne, dass sie unser Leben nicht mehr bestimmen, dann sind es wir. Und dann können wir zum Kreuz gehen und sagen, das hat wehgetan. Und wir können zum Kreuz gehen und zu Jesus und alles benennen und sagen, nimm dieses ganze Wirrwarr bitte unter deine Füße. Du bist gestorben, hast den Tod besiegt. Dann besiegst du auch das, was mir und anderen das Leben so schwer macht. Jesus, ich gebe dir wieder die Macht und nicht mehr meinem Groll, meiner Verletzung, meinem Neid, meinem Minderwert, meinem Mangel. Das ist eine Herrschaftsfrage. Und wenn ich sage, Jesus ist der Chef, dann kann ich Befreiung erleben. Ich sage nur so viel, das ist nicht so lange Geschichte. In Norwegen habe ich es erfahren vor ungefähr 20 Jahren. Da habe ich meinem Großvater vergeben und ich hatte vorher jede Nacht Albträume, in denen er irgendwie vorkam. Und dann bin ich vor in einem Gottesdienst und stand vorne und die Gemeinde, ja, schau blöd, wenn dich alle sehen. Und ich habe mit dem Pfarrer gebetet und es war alles Englisch, ich sag's Deutsch. Gott, ich möchte meinem Opa vergeben. Und dann hat er gesagt, nee, stopp, nicht ich möchte. Ich vergebe. Du musst dich da richtig dazustellen und sagen, und ich will das, Jesus. Und der Rest macht, den macht er dann. Und er sagt, okay, Jesus, alles, was ich tun kann, ist hierher kommen und dir sagen, mehr steht nicht in meiner Macht. Und ich habe es gemacht und habe gesagt, und das ganze andere überlasse ich dir. Und ich habe seit dieser Nacht nie wieder einen Albtraum gehabt, in dem mein Großvater vorkam. Vergebung geht. Und wenn alles, was ich hinkriege, ist aufstehen, vorgehen und es bekennen. Denn da, wo ich nicht vergebe, lasse ich dem Groll Raum und wo der Groll ist, kann die Liebe nicht sein. Und Vers 14 sagt ganz deutlich, was das Wichtigste ist. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Und wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Ich sag's mal so, wenn ihr ihr Raum gebt, wenn ihr Gottes Liebe erlaubt, euer Lebenshaus zu füllen, euer Herz zu füllen, dann wird euch nichts fehlen. Denn die Liebe ist das Band, das euch verbindet. Und das immer wieder, bei auf das sie alle eins seien. Er sagt noch viel mehr in diesem Text, was wir leben können, wie das gehen kann. Mit wir leben in unserer Unterschiedlichkeit die Einheit. Ich mag es heute dabei belassen. Vielleicht ist es eine Sache, die ihr mit in den Hauskreis, in den Jugendkreis, in den Gebetskreis nehmt oder für euch selber, um da nochmal nachzudenken. Ich habe noch ein Bild für euch, mit dem ich schließen möchte, denn es gibt Dinge, die sind zu schön, um wahr zu sein. Es sieht hier zusammengepixelt und konstruiert aus, einfach nur aus dem Internet kurz rauskopiert. Es ist aber ein echtes Bild von echten Vögeln, wird den anderen Adventskalender zieren, deshalb bin ich drauf gekommen. Daniel Bieber hat es 2016 an der Costa Brava gemacht. Ein Vogel gebildet aus vielen anderen Vögeln und er hat diesen Moment in echt erleben dürfen und festhalten dürfen. Zu schön, um wahr zu sein? Auf dass sie alle eins seien. Zu schön, um wahr zu sein? Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, wird sich das Gesicht dieser Welt verändern. I have a dream. Wenn wir Jesus außen vor lassen, dann bleibt es ein Traum. Wenn wir beginnen, uns mit Haut und Haar, mit Kopf und Herz, mit Hand und Fuß auf Jesus einzulassen, werden wir Wunder erleben und uns wundern, wie er mit uns, ja manchmal sogar trotz uns, trotz mir, sein Reich bauen kann, seine Gemeinschaft. und wir dafür mitbauen. Puzzleteil für Puzzleteil, Schritt für Schritt. Ich bete mit Worten von Christina Brudereck. Gott, lass mich nie vergessen, dass ich wichtig bin, einen Unterschied mache, eine Stimme habe und Fähigkeiten, eine Geschichte, die sonst niemand hat. Lass mich nie vergessen, dass du mich brauchst, meinen Glauben, meine Liebe, dass diese Welt auf mich wartet, auf meinen einzigartig schönen Beitrag. Amen. Wie sieht er aus, dein einzigartig schöner Beitrag zu einem gelingenden Wir? Wenn du einen Gedanken aufschreiben magst, einen nächsten Schritt, den du vielleicht jetzt heute oder morgen, wenn die Woche wieder beginnt im Alltag, gehen möchtest und ihn nicht vergessen möchtest, dann schreib ihn dir gern auf.